herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden. Hallo alle hier draußen. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe nämlich zu Besuch Kathi Narimann und Juliane Berghauser-Pont von Flip Job Market. Und wir werden heute also über die Arbeitswelt reden und wie man sie auf den Kopf stellt. Und genau das machen die beiden. So, ihr seid von Flip Job Market. Was heißt das? Was macht ihr?
Ja, hallo erstmal. Ich bin Kathi.
Hallo, ich bin Juliane.
Genau, wir sitzen hier in Berlin. Flip Job Market heißt, wir stellen die Arbeitswelt auf den Kopf. Kommt interessanterweise aus der Name kommt aus der Bildungslandschaft, aus der Idee vom Flipped Classroom, wo man die Hausaufgaben nach Hause und das gemeinsame Lernen und Üben in die Schule verlegt hatte. Und das hatte mich damals, als der Name entstanden ist, sehr fasziniert. Denn wir drehen auch die Arbeitswelt um. Wir sagen nicht, dass man sich passend machen sollte für eine Arbeitswelt, von der wir im Übrigen vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie sie in ein paar Jahren sein wird, sondern dass wir selber wissen müssen, was zu uns passt und wir Wege finden, wie man diese Orte findet, diese Kontexte findet, in denen man sich so wohlfühlt und so gebraucht wird, dass es einem gut geht. Also wir drehen tatsächlich die Logik des Arbeitsmarktes oder der Jobsuche und auch der Vorbereitung für die Jobsuche um.
Und das macht ihr mit Hilfe von oder mittels Workshops und Informationsveranstaltungen, oder?
Ja, also eigentlich arbeiten wir immer mit allen drei Ebenen oder Zielgruppen, könnte man auch sagen. Also einmal geht es natürlich darum, dass ich als einzelne Person, ne, du als Monika natürlich, aufhörst, dich anzupassen. Das, was Kathi gerade gesagt hat. Und es geht aber auch uns als Arbeitsweltaktivistinnen, so verstehen wir uns immer, darum auch zu sagen, wie wollen wir auch vielleicht in Organisationen, in Teams zusammenarbeiten, wie wollen wir das gestalten? Und es geht uns immer auch darum, zu inspirieren und anzuregen, auch nochmal den politischen Blick darauf zu legen, auf Arbeit an sich und zu inspirieren, auch es gerechter zu verteilen, es fairer zu machen für alle und solidarischer zu denken. Deswegen haben wir auch immer die Arbeitswelt oder die Gesellschaft, das heißt die Unternehmen und die Arbeitslosen oder die Care-ArbeiterInnen, die nicht in der Erwerbsarbeit sind, die denken wir schon alle mit. Und für alle haben wir sozusagen Angebote für die einzelne Person. Die können immer sich Inspiration holen in der Infoveranstaltung und können zu unseren Tagesworkshops oder unseren großen Kursen gehen, um quasi zu verlernen, einen Job zu suchen und sich nicht mehr passend zu machen und dafür zu lernen, wie man mit Leichtigkeit und dem glücklichen Zufall seine Arbeitswelt gestaltet. Und dann bieten wir aber auch Prozessbegleitungen oder Teamworkshops für Organisationen an, wenn sie das gerne mehr in ihre Arbeitswelt, in ihren Arbeitsalltag holen wollen. Und wir sprechen, halten Vorträge, geben Impulse auf Veranstaltungen, machen Netzwerkveranstaltungen, um sozusagen auch zu inspirieren, dass alle wissen, ach, das gibt es, so könnten wir es ja auch tun. Das ist dann sozusagen das, die Arbeitswelt. Und da haben wir auch so ein paar Formate, die man dann buchen kann und für die wir gerne überall hinkommen und Menschen zum Beispiel zusammenbringen, um das das Netzwerken schon mal zu erleben und auszuprobieren, wie es ist, in echte Begegnung zu kommen.
Okay, wow. Also da habe ich so viele Fragen.
Ja, damit.
Also ich war auf einer von euren Infoveranstaltungen. Das fand ich auch tatsächlich, also ich kann das nur bestätigen, es ist wirklich sehr inspirierend. Und gerade als jemand, der irgendwie noch nicht so ganz sicher ist, wo es hingehen soll, aber weiß, dass irgendwie Veränderung her soll, kommen da wirklich ganz viele tolle Impulse. Und das war ein Online-Informationstreffen. Und das ist jeden Monat oder das ist jeden Monat?
Genau,
einfach.
Einmal im Monat machen wir das entweder online oder hier in Berlin. Alle drei Monate machen wir das auch dann in Präsenz. Mhm. Und danach treffen sich dann meistens noch so ein paar Ehemalige, damit die Menschen in der Infoveranstaltung auch mit Leuten reden können, die das schon mal durchlebt haben und gelernt haben. Weil das ist ja eine sehr offene Gemeinschaft, das ist ja kein geheimer, geschlossener Zirkel, sondern wir mischen uns ja unter die Menschen. Und da kann man auch mit Leuten eben mal reden, die das schon mal gemacht haben. Das ist ganz hilfreich, weil wir können denen ja sonst was erzählen. Ja. Also es ist auch kostenlos. Die Infoveranstaltungen sind ja auf jeden Fall kostenlos. Verändern ja auch schon mal für viele was. Aber genau, das machen wir einmal im Monat. Auch ein bisschen mit der Idee, dass das natürlich auch eine gewisse Akquise ist, damit die Leute wissen, dass es uns gibt, was wir machen. Aber es hilft manchen auch schon. Das ist ja auch das Schöne daran. Dann sitzt man eine Stunde oder anderthalb und geht die Sache vielleicht wirklich anders an. Und für uns ist es wichtig, dass zu uns Leute kommen, wenn sie dann irgendwann was bezahlen, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen. Mhm. Und deswegen machen wir das auch online, damit wir die Leute bundesweit auch erwischen.
Das heißt, die Infoveranstaltungen sind auch einfach kostenlos, damit man das überhaupt mal kennenlernt, was ihr da macht.
Und wir so sind, genau. Das ist ja auch wichtig, wenn man mit uns irgendwie Zeit verbringt. Und da muss man ja auch ein bisschen wissen, wie wir so drauf sind.
Ja. Ob ihr überhaupt sympathisch seid zum Beispiel.
Ja, muss ja nicht jeder zu jedem passen. Ja. Der ist ja so.
Ja, ist so. Ist so, absolut. Genau. Da greifen wir jetzt aber natürlich vor, der Nasenfaktor. Ist das, ne? Der wird später noch erklärt. Genau. Aber da können wir jetzt ja schon in diese Richtung gehen. Bei den Infoveranstaltungen, da erklärst du, Kathi, einerseits, woher das eigentlich kommt oder wie es kam zu dem Flip Job Market und erzählst über das Gerne-Prinzip. Und das würde ich dich jetzt auch nochmal bitten, das sozusagen von Wo kommt das her oder wo kommst du her mit dieser Idee? Und die ganz kleine Frage, was ist denn das Gerne-Prinzip?
Ja, das ist immer die beste Frage, weil es gibt natürlich dieses mit einkalkulierte Missverständnis, dass die Leute einfach nur denken, ach, man muss einfach nur noch machen, was man gerne macht. Und das ist auch gar nicht so falsch, aber gleichzeitig ist natürlich eine ganze Menge an Ideen und an Konstruktion theoretischer Art jetzt noch so dahinter. Mhm. Genau, was ist das Gerne-Prinzip? Das Gerne-Prinzip sind die Leitlinien, die fünf Leitgedanken, fünf Prinzipien könnte man auch sagen, die alle Formate, die Juliane auch gerade schon aufgezählt hat, führen. Das heißt, egal was wir machen, an diese fünf Gedanken wollen wir uns immer halten. Das ist sozusagen das Besondere auch daran. Und an dieser fünf Leitgedanken können wir auch mal ganz gut erklären oder die erklären ganz gut, was wir anders machen, als man das in einer klassischen Bewerbungsberatung oder ähnlichem oder Jobmatching oder Stellenangebotsassessments und so weiter erfahren würde. Vielleicht noch vorweg, diese fünf Leitgedanken sind eben nicht so entstanden, dass wir dachten, so, jetzt haben wir fünf theoretische Ideen und jetzt machen wir was draus, sondern eben andersrum. Wir haben halt angefangen zu machen und zu arbeiten und Methoden und Formate zu entwickeln und haben die tatsächlich aus Überzeugung heraus so gestaltet und haben irgendwann hinterher gemerkt, okay, das sind diese fünf Gedanken, die immer wieder vorkommen. Ich kann dir mal versuchen, kurz zu erklären, wenn das jetzt der Moment ist. Genau, die kann man ja auch nachlesen, aber so ganz grob, es ist halt das erste Der erste Gedanke ist, dass wir immer vom positiven Menschenbild ausgehen, also immer aus dieser Idee heraus, es ist schon alles da. Eigentlich hat ein Mensch, der zu uns kommt, egal wie jung oder alt, eigentlich schon alles, was man braucht, um einen wertvollen und wertgeschätzten Platz auch in der Arbeitsgesellschaft zu bekommen. Ne? Das ist immer diese, ne? Wir reden von Erwerbsarbeit, das ist ein sehr politisches Thema und wir würden halt gerne so ein bisschen Gegenpol setzen zu diesem, ich gucke immer nur auf das, was ich noch nicht habe und was ich noch brauche und diesen Abschluss noch und diese Fähigkeit noch und diese Erfahrung noch und Stress. So, ne? Wo man denkt, so, das hört ja auch nie auf. So an die ganz jungen Leute, das hört nie auf. Man denkt das auch mit 50 noch, ich müsste noch 1000 Sachen lernen und können, damit ich irgendwie auch wertvoll genug bin und meine Leistung bringen kann. Wir sagen Stopp, du hast schon alles, was du brauchst, beziehungsweise mehr als man denkt. Wir gucken auf das, was man hat und versuchen das nicht gleich zu bewerten, ob das nützlich ist für die Arbeitswelt oder nicht. Weil das wissen wir einfach noch nicht, weil wir die Arbeitswelt in der Zukunft noch nicht kennen. Deswegen gucken wir erstmal, wie ist es denn da, wie gerne ist denn da, ist diese Fähigkeit zum Beispiel da und unter welchen Umständen. Weil manche Fähigkeiten hat man in bestimmten Kontexten mit Freunden, aber vielleicht nicht auf Arbeit oder in der Family oder wann auch immer. Ja. Also dieses aus der Fülle, es ist schon alles da, positives Menschenbild. Das zweite ist, wenn wir eben nicht mehr in die Bewertung gehen, ist was gut oder schlecht oder richtig oder falsch, also aus diesem ersten Prinzip heraus abgeleitet, dann brauchen wir eine neue Idee von Bewertung, wann wir etwas machen wollen oder nicht und dann nehmen wir eben das gerne. Wir finden, wenn ich eine Fähigkeit zum Beispiel gerne habe oder ein Thema gerne habe, ist das viel wichtiger, als dass ich gut darin bin, weil wir davon ausgehen, dass wir etwas gerne macht, sowieso in ganz großer Gefahr ist, gut darin zu sein, dann ist man nämlich auch gut genug darin. Also dieses gerne ist sehr sinnbehaftet, also etwas, was ich sinnvoll und wichtig finde, mache ich gerne. Es geht halt nicht nur darum, easy peasy alles machen zu lassen, sondern Menschen wollen ja auch was schaffen und wollen was erleben. Also wir haben ein neues Kriterium gefunden, was es sonst in dieser Arbeitswelt wenig gibt. Das heißt, wir gucken erstmal nicht auf die Bewertung, obwohl wir aus einer Bewertungskultur kommen, dann haben wir eine neue Bewertung, das ist das gerne. Das dritte von den fünf, der dritte von den fünf Gedanken ist im Prinzip, dass wir sagen, wir brauchen immer eine Resonanz, wir brauchen immer eine zwischenmenschliche Begegnung und eigene Erfahrungen und eigene Erlebnisse. Es kann dir niemand sagen, du, bei diesem Arbeitgeber ist es total klasse, weil vielleicht magst du die Leute nicht oder den Humor nicht. Das heißt, du brauchst immer eine eigene Erfahrung und eine eigene Bewertung. Mag ich das nicht. Das ist nicht in dem Job selber sozusagen beinhaltet oder in dem Arbeitskontext, sondern man muss es selber mögen. Wir gehen auch davon aus, dass immer Menschen miteinander arbeiten, selbst wenn man vielleicht ganz alleine irgendwo am Computer sitzt. Letztlich arbeitet man vielleicht etwas, was dann Menschen auch benutzen. Also es gibt immer eine gewisse Resonanz. Dieser Punkt ist auch ganz wichtig, vielleicht auch gerade für ganz junge Leute, weil wir gerade ein Projekt auch haben, wo wir mit jungen Menschen mehr auch nachdenken, dass man wegkommt von dieser, sich selbst darzustellen. Also, dass man Jane Fonda, eine Aktivistin und frühere Aerobic Queen, von der leihen wir uns immer dieses Zitat, versuche nicht interessant wirken zu wollen, versuche interessiert zu bleiben, also fragend interessiert rauszugehen, ohne sich selbst darstellen zu müssen, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Das ist ungefähr das Gegenteil von Selbstvermarktung, was wir propagieren. Mhm. Das vierte Prinzip gibt dem Ganzen den Namen, das ist das Flippen. Nee, gar nicht wahr, das ist das fünfte Prinzip. Das vierte Prinzip ist erstmal die Serendipität, das schwierigste Wort, das ist die Idee, dass wir ergebnisoffen losgehen, arbeiten nicht damit, dass man sich Ziele oder Meilensteine setzt, sondern immer nur in eine Blickrichtung schaut, weil wir denken, man kann das Ziel noch gar nicht kennen, wenn man noch nicht da gewesen ist. Und manchmal verliert man dann die Dinge rechts und links aus dem Blick, wenn man immer nur auf das Ziel guckt. Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, man erreicht dann irgendwas, was man sich vorgenommen hat und dann ist es aber ganz anders, als man dachte. Und dann ist natürlich schade, wenn man dafür 5 Jahre studiert hat oder irgendwas gemacht hat und vielleicht Rechts- und Linksgelegenheiten verpasst hat. Das ist sozusagen die, was Juliane gerade so schön genannt hat, die gut darin zu werden, Glück zu haben. So ein bisschen dem Zufall auf die Sprünge helfen, indem man offen bleibt, aber mit einer Blickrichtung in nächste Schritte geht. Und jetzt kommt das Letzte, was der ganzen Geschichte ein bisschen den Namen gibt, das Flippen, der Perspektivwechsel, dass wir eben immer auch denken, man muss es mal aus einer anderen Perspektive betrachten, man muss mal Eben überlegen, vielleicht geht es gar nicht darum, dass ich mich passend machen muss für den Job, sondern vielleicht ist es andersrum. Vielleicht muss der Job einfach zu mir passen, so wie ich bin. Das wäre so ein klassisches oder Kopfstandmethoden, dass wir denken, die Lösungen liegen manchmal darin, wenn man denkt, wie, was müsste ich jetzt machen, damit es richtig in die Hose geht? Und da steckt manchmal vielleicht dann der erste Faden, den man aufnehmen kann, um die Lösung zu finden drin. Also okay. Diese fünf Leitgedanken, es ist schon alles da, gerne statt gut, die eigenen Erfahrungen mit der Resonanz, die Serendipität statt Ziel und das Umkehren, das ist das, was unsere ganze Methode ausmacht und alles, was wir machen, basiert im Prinzip auf diesen fünf Leitgedanken.
Und die habt ihr eben entwickelt in der Arbeit schon mit anderen Leuten und von was ausgehend, also von Coaching-Gedanken ausgehend, die ihr vorher schon gesammelt hattet oder wie seid ihr da reingestartet?
Ja, am Anfang stand natürlich das eigene Erleben. Also sozusagen, wir waren selbst in der Situation, in unterschiedliche Art und Weise. Kanti kann das ja auch gleich nochmal berichten, aber wir haben eben uns selbst beruflich neu orientieren müssen oder dürfen, kann man auch manchmal sagen. In meinem Fall war das auch wirklich ein großes Glück, weil ich mich sonst, glaube ich, nicht getraut hätte, mich nochmal anders zu orientieren. Mhm. Und ich war damals ich habe so direkt nach dem Studium habe ich dann irgendwie in einem Studentenjob gearbeitet und dann ein Praktikum gemacht und da bin ich dann so hängen geblieben und war auf einmal 12 Jahre in so einer Firma und habe dann natürlich irgendwie gedacht, jetzt habe ich mich da hochgearbeitet, also so wirklich so von der Praktikantin bis zur Bereichsleitung alles mitgemacht. Das ging auch immer irgendwie vorwärts und es hat sich auch immer zum Positiv verändert. Und ich hätte diese sicheren Hafen gar nicht mich getraut, sozusagen zu verlassen, merkte aber, dass es so gegen meine Werte ging und dass es immer politischer wurde. Und irgendwann merkte ich so, das geht jetzt an meine Substanz, ich muss jetzt hier raus und wusste aber gar nicht, wohin. Also ich wusste nur, ich will da irgendwie weg. Und das war kein sehr gutes Gefühl. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich damals Kati getroffen habe, die nämlich schon eine Methode kannte, kann sie ja gleich auch nochmal erzählen, und Leuten erstmal diese Angst vor Veränderung genommen hat und zwar gesagt hat, so, dann besinn dich doch jetzt erstmal darauf, was du gerne kannst und wie du gerne bist und was du gerne tust und was du gerne weißt. Und damit habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, unabhängig davon, wo mich das hinführt. Und habe mir da auch ganz viel Zeit genommen, weil so am Anfang musste erstmal wirklich so für mich so das Feld so öffnen. Was gibt es denn da draußen alles? Wer hat alles zum Beispiel mit meinem Thema zu tun? Ne? Und mein Thema war auch schon immer Coaching und Innovation. Ne? Wie kommt Neues in die Welt? Wie können wir neue Dinge entwickeln? Dann tue ich alles ganz viel mit Humor. So, das sind alles so die Dinge, ne, die ich dann für mich erkannt habe und wo auch wieder die Prinzipien eine Rolle gespielt haben, mir geholfen haben. Genau. Und so entstand aus diesem eigenen Erleben und dieser Gewissheit auch, es funktioniert so, wenn ich jetzt in Resonanz gehe, dann entstehen wieder neue Ideen. Ne? Dann bin ich zum Beispiel zurück zu Kati und habe gesagt, das ist ja eine super Methode für die Jobsuche, total gut, ne? Habe ich jetzt auch gefunden und alles. Aber jetzt müssen noch mehr Leute von dieser Idee wissen und war so in meinem gerne, Ideen groß zu machen. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch das zusammenbringen. Und so entwickeln wir dann quasi unsere Formate aus dem auch echten Erleben. Weil wenn wir jetzt, ich sag mal, die Arbeitgebenden mit ins Boot holen, dass wir dann sozusagen aus diesem Erleben, wer braucht jetzt diese Information oder wie können wir dort weitergehen, Formate entwickeln. Ja. Genau, und das war damals so dieses, das war auch das, was uns geholfen hat oder was mir persönlich geholfen hat, zu wissen, das funktioniert. Wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert es am besten und dafür muss man eigentlich mehr verlernen als lernen. Also man muss eigentlich Dinge loslassen und sozusagen diesen inneren Zensor, der da immer ist, ein bisschen weg ja, vielleicht etwas weniger anschalten oder dem vielleicht mal zu sagen, so, jetzt brauche ich dich gerade nicht, und dafür mehr in dieses quasi mehr wieder reinkommen, sich selber zu vertrauen oder sich selber zu glauben, dass das, was man fühlt und wo es einem gut geht, dass das auch der richtige Weg ist. So, und dieses Erleben, das eigene Erleben hat dann auch dazu geführt, dass wir das so weiterentwickeln können, ne? Wie es ist, es sich auf Ergebnisoffenheit einzulassen. Genau.
Und vielleicht nochmal ganz praktisch auch, ne? Also bei mir war das anders, aber natürlich auch aus dem eigenen Erleben, ohne das jetzt alles auch nochmal aufzuzählen, aber vielleicht so das Interessantere ist und auch wichtig zu erwähnen ist, es gab sozusagen ich persönlich habe eine Methode kennengelernt, die ich nicht selbst entwickelt hatte, sondern die andere Menschen entwickelt haben. Die Methode nennt sich Life Work Planning. Das war nämlich das, was ich, als ich in einer ähnlichen Situation wie Juliane sie gerade beschrieben hatte, mal kennengelernt habe. Also ich hatte, ne, das ist vielleicht doch mal ganz interessant zu hören, ich habe dann, als ich Kinder bekommen habe, also Familie gegründet habe, gemerkt, dass mein damaliger Job einfach nicht mehr zu meinem Leben passt und war da so ein bisschen einigermaßen entrüstet, weil ich dachte, habe ich mir jetzt so schön aufgebaut, jetzt passt das aber leider nicht mehr, und habe dann eben diese andere Methode kennengelernt, die ich auch mal gerne nenne. Die ist in Deutschland leider nicht so verbreitet. Die kommt aus den USA. Und die hat mir damals sehr geholfen, eben weiterzugehen. Und vieles davon ist auch tatsächlich in unsere Arbeit eingeflossen. Das sind ganz praktische Methoden, wie man eben herausfindet, welche Fähigkeiten man hat, ohne in so eine Kompetenzmessungsgeschichte zu verfallen. Oder dass man eben themengeleitet nach draußen geht und sucht und dass man auf Werte achtet und so weiter. Und auch zum Beispiel anspruchsvoll ist und sagt, mit was für Menschen habe ich überhaupt Lust, irgendwas zu machen, und mit was für Menschen habe ich eben keine Lust, was zu machen. Das ist ja total legitim, ne? Das einfach mal herauszufinden. Genau, das ist sozusagen eine Methode gewesen, die mir sehr geholfen hat. Und ich hatte sie mir dann so ein bisschen für mich schon mal angepasst und weiterentwickelt, weil die ist tatsächlich aus den 70er, 80er Jahren. Die ist toll, ich lasse da immer nichts drauf kommen. Und gleichzeitig ist sie halt so ein bisschen überholt. Und vielleicht auch nicht so auf den heutigen und hiesigen Arbeitsmarkt zugeschnitten. Und wir haben uns inzwischen schon ganz schön davon entfernt. Aber so kann man sich vielleicht so ein bisschen praktischer vorstellen, dass es so ein Workshop-Format oder so ein Programm sozusagen schon mal gab. Das war so ein Planungsverfahren. Aber da hört es dann auch schon an, weil ich habe ja vorhin schon erwähnt, bei uns wird hier nicht so viel geplant. Geht nicht so viel um solche Dinge. Aber ich finde das auch immer wichtig, das zu nennen, weil Dinge kommen nicht völlig neu aus der Welt. Und auch was wir heute machen, wird sich in 10 Jahren anders weiterentwickelt haben müssen, weil die Welt sich verändert. Und das ist vielleicht auch so ein besonderer Punkt, der uns immer wichtig ist, dass wir versuchen, nicht so starr zu bleiben und trotzdem klar zu sein in unseren Konstrukten.
Ich fand es jetzt ganz schön auch, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Juliane, du hast gesagt, von deinem gerne Ideen groß zu machen. Das fand ich jetzt schön zu hören, einfach wie relativ abstrakt dann ein gerne sein darf, also dass man sowas sammeln darf wie ich mache gern Ideen groß, so, oder ich zum Beispiel kletter gern auf Bäume, so,
super, und was, super, ja, genau.
So, und was macht man draus? Du meintest, es ist das Wichtigste eigentlich, Sachen zu verlernen. So. Und was ich daran auch sehr spannend finde, ist dieses das Ziel zu verlernen. Weil ich zum Beispiel wusste mit 17, ich will Schauspielerin werden, und dann bin ich Schauspielerin geworden. So. Und das war aber über viele, viele Jahre, auch mit Blick nach links und rechts, hatte ich oft das Gefühl, oh, da hatte ich dann aber am Schluss Glück, dass ich das wusste. Was ich überhaupt will. Weil die allermeisten wussten das nämlich nicht und hatten dann aber auch überhaupt keine Handhabe, rauszufinden, wo es denn dann lang geht. Also, weil, wenn man kein Ziel hat, frage ich euch, wenn man kein Ziel hat, wie geht man los? Mit was geht man los?
Also das ist ein ganz großes Missverständnis in der Berufsorientierung, dass man für eine Orientierung ein Ziel bräuchte. Ich halte das wirklich für einen fatalen Denkfehler, weil, wenn man das jetzt mal überträgt in ein anderes Bild, wenn ich in eine, keine Ahnung, in eine große Stadt komme, die ich noch nicht kenne, und jemand sagt mir, du sollst aber zur, weiß ich nicht, Hauptstraße 423, das ist dein Ziel, dann orientiert mich das gleich null. Dann weiß ich, das ist eine große Stadt und da ist irgendwo so ein Ziel und jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich klarkomme. Also was einem wirklich helfen würde, ist Menschen, die schon mal da waren. Oder eine Karte im Sinne von einer Landkarte oder Stadtplan oder sowas. Oder dass ich weiß, okay, bin ich jetzt zu Fuß oder habe ich irgendwie ein Fahrrad dabei oder habe ich viel Gepäck oder kann ich das, also ich muss wissen, wie ich ausgestattet bin und ich muss irgendwie das Gelände erkunden können. Das ist viel interessanter, als ein Ziel zu haben. Wenn man so 17-Jährige heute, wir haben beide selber Kinder in dem Alter, wenn man die fragt, was die mal werden, dann denke ich mal, ja, woher wisst ihr das denn, dass sie was werden wollen? Mhm. Weil wir wissen noch gar nicht, wie das ist in 10 Jahren, Schauspielerin oder Arzt oder Feuerwehrmann wollen meine Kinder werden. Will man denn wissen, dass man das werden möchte? Das sind ja erstmal nur so Ideen im Kopf, von denen man vielleicht, weiß ich nicht, über Social Media, über die Sendung mit der Maus, über man hat gehört oder man hat es halt rechts und links gesehen von irgendwem, aber man kommt ja nicht darauf, dass man, was hatten wir letztens, Juliane, so interessant ist, dass man die Baustellenüberwachung der Autobahn, irgendwie so ein Informatiker, der Baustellenüberwachung der Autobahn macht. Keine Ahnung, auf so einen Beruf kommt man ja nicht, wenn man 17 ist und das nicht zufällig gelernt hat. Das heißt, dieses Ziel finde ich tatsächlich schwierig. Interessant.
Man hat ja auch, entschuldige, aber man hat ja auch dann sehr konkrete Vorstellungen davon, wie das dann dort aussieht. Und das, also wenn man dann mal 20 Jahre weitergeht, denkt man, gut, die haben sich jetzt so ungefähr, so, sagen wir mal, zu 70% widerlegt.
Genau. Ja. Also es ist ganz selten so, dass es so ist, wie man dachte.
Ja.
Und das ist ja auch logisch. Und ich finde, das hilft jetzt erstmal noch nicht weiter, aber es hilft erstmal vielleicht nicht, in Zielen zu denken. Das ist ja schon mal was, wenn man, ne, das ist so ein Verlernen, wie Juliane gerade gesagt hatte. Und wenn man dann hingeht und sagt, okay, dann überlege ich halt, möchte ich, ne, gefällt mir das, was die Leute aus dieser Stadt, wenn ich mir in diesem Bild bleiben will, gefällt mir das, was die erzählen, was da in der Hauptstraße, keine Ahnung, was los ist, also was an diesem Ziel los ist, dann kann man ja mit Leuten reden, die da schon mal waren. Also mit Leuten reden, die diese Berufe schon mal gemacht haben. Und unser Weg ist tatsächlich eher, dass man themengeleitet durchgeht, dass man sagt, ich weiß, mich interessiert, das ist unser klassisches Beispiel gerade mit den Jugendlichen, so ein Themenfeuerwerk machen, wenn jetzt so der Klassiker ist, ein junger Mann aus unserer Berliner Ecke hier sagt, ja, ich finde Autos super, da kommt jeder Berufsberater um eine Ecke und sagt, wir suchen dir eine Autowerkstatt, da kannst du mal ein Praktikum machen. Und dann wirst du vielleicht mal Kfz-Mechatroniker. Und dann fragt man aber vielleicht mal 3 Minuten weiter und dann kommt man auf die Idee, ach, der könnte doch auch Versicherungskaufmann machen oder er könnte beim ADAC landen oder er könnte Verkehrsrecht studieren oder er könnte Lackierer werden oder er könnte Designer sein oder er könnte Informatik machen. Also es gibt ums Auto herum gibt es 100 Millionen Sachen, die man machen könnte, wenn man sich für Autos interessiert, die man aber vielleicht noch nicht direkt sieht und wo man auch vielleicht sich nicht zutraut, weil man die eigenen Fähigkeiten eben nur aus dieser bewertenden Schule kennt und niemand fragt einen, worauf hast du Lust bis dahin, aber dann sollst du wissen, wo es hingehen soll. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, was interessiert dich, dann machen wir sozusagen so ein Feuerwerk auf und gucken mal aus dem Thema heraus in verschiedene Richtungen. Dann guckt man eben auch, was macht man gerne, ist man tatsächlich eher so ein bisschen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil das führt dann doch ein bisschen in die Irre, aber dass man herausfindet, hätte ich überhaupt Lust, an einem Auto rumzuschrauben oder würde ich lieber in Mikrofon sprechen und ein Autorennen kommentieren oder so. Ist ja was völlig anderes. Dass man so ein bisschen in dieses Gerne geht, so wie Juliane es auch gerade gesagt hatte. Und dann sucht man sich Leute, die man kennt, die mit Autos zu tun haben, aber deren Beruf man vielleicht noch gar nicht weiß, ob man den machen will und redet mit denen und befragt die halt. Da haben wir so Methoden entwickelt, wie man das erkunden kann. Und fragt dann mal, kennst du noch jemanden? Und dann kennt er halt noch einen Zulieferer von Autoteilen. Hast du nicht gesehen? So, ne? Also bescheuert eigentlich mal so ein Autobeispiel zu nehmen. Vielleicht sollten wir lieber Fahrräder mal nehmen. Das ist was Umweltfreundlicheres. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Dass man da sozusagen aus einer Lust heraus auf ein Thema das erstmal erkundet, was es alles gibt, ohne dass man schon weiß, wohin man will. Weil wenn man immer nur da guckt, was man schon kennt, wird man nichts Neues finden. Weil dann wirst du ja nur das finden, was du schon kennst. Und deswegen ist ein Ziel immer zu kurz gegriffen und gerade wenn man sehr jung ist, finde ich, sollte man so ein bisschen auch die Möglichkeit bekommen, mal über diesen Tellerrand hinaus zu gucken, weil der Tellerrand ist auch je nach sozialer Umgebung, in der man halt, ohne dass man viel dafür kann, groß geworden ist, größer oder kleiner geraten. Mhm. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man eben nicht nach Zielen fragt, sondern was interessiert dich inhaltlich und was machst du gerne. Und so bastelt man sich dann quasi eine Blickrichtung, aber nicht ein Ziel. Und man kann auch mal was falsch machen. Man kann auch nach 2 Jahren sagen, oh, war es doch nicht. Ne? Also das ist ja auch in Ordnung. Da hat man 2 Jahre irgendwas anderes gelernt oder kennengelernt und geht von da aus weiter, weil dann sammelt man halt Fähigkeiten, sammelt man Erfahrung. Das ist immer nützlich. Das heißt, abbrechen kann auch manchmal vernünftig sein. Aber das können so Leute wie wir als Elterngeneration natürlich auch schwer ablegen, weil wir wollen natürlich immer, dass es irgendwie geradeaus geht und hintereinander weggeht und auf ein Ziel hinsteuert. Aber ich glaube, das echte Leben, oder wir erleben ja auch das echte Leben, ist selten so geradlinig. Mhm.
Vielleicht, und weil ich das so schön fand, dein Beispiel mit der Schauspielerin, das ist halt das, was wir dann kennen. Und dann denken wir, wir wollen das. Und im Endeffekt, ich habe als Jugendliche auch Theater gespielt und will auch gerne was mit dieser Fähigkeit machen. Also ich will gerne Leute unterhalten, ich stehe gerne auf der Bühne. Aber erst, als ich mich sozusagen davon gelöst habe, in diesem Beruf zu denken, ne, dann muss ich Schauspielerin werden, weil das hat gleichzeitig bei mir Angst ausgelöst, weil ich wusste auch ganz genau, ich möchte nicht auf der Bühne tanzen, ich möchte nicht irgendwie eine Rolle spielen, die ich nicht kann, ich bewege mich irgendwie nicht gut genug, ich wusste schon als Kind, obwohl ich gerne auf der Bühne bin, dass ich nie eine gute Schauspielerin sein würde. Und jetzt, wenn mich Freunde fragen, dann sage ich immer, ich bin das Wichtigste geworden, ich bin im Theater treu geblieben als zahlendes Publikum, ne? Weil natürlich gefällt mir das nach wie vor sozusagen und ist Kunst, aber wenn ich überlege, wie viel von diesen Fähigkeiten, die mir damals eigentlich Freude bereitet haben, ne? Menschen zu unterhalten, es ihnen leicht zu machen, vielleicht ihnen Inhalte zu vermitteln mit Humor, ja, oder sie ja überhaupt so ein bisschen in Gemeinschaft, im Ensemble etwas zu kreieren, eine Geschichte zu erzählen. Das mache ich heute auch alles in meinem Beruf. Ja. Aber niemand hätte und schon gar nicht meine Mutter hätte ja sagen können, werd mal Innovationscoach, weil es wusste ja überhaupt niemand, dass es sowas überhaupt geben könnte und dass das auch noch ein Beruf ist, der gesucht wird zu dieser Zeit. Dass das, was Kathi meinte mit dem, die Arbeitswelt verändert sich ja so stark. Ja. Und wenn ich, ja genau, ich bin jetzt dankbar, dass ich damals nicht nach der, sozusagen auf Schauspielerin gesetzt habe. Und was mir wirklich geholfen hat mitzunehmen, ist du meintest ja, was braucht es dann dafür? Das ist so eine Klarheit darüber, wie fühlt sich gerne an? Also wichtiger als, was mache ich gerne? Ne? Also schreibe ich gerne, ist sozusagen wichtiger für mich, war die Klarheit, wie fühlt sich das an, wenn ich etwas gerne mache? Das kann nämlich auch aufregend sein. Ich stelle mich jetzt auch nicht einfach so auf eine Bühne, sondern da bin ich auch aufgeregt. Und trotzdem weiß ich irgendwie, ich komme dann in einen Flow oder ich komme dann in so ein lustvolles sich damit beschäftigen. Und so fühlt sich gerne an. Das mache ich sozusagen weiter. Diese Klarheit brauche ich. Und das andere ist eben dieses Thema, womit beschäftige ich mich gerne? Mhm. Was soll in meinem Leben sein? Und das darf auch erstmal am Anfang groß sein. Ne? So wie Auto oder Innovation oder Schönheit oder Sport oder so etwas. Ne? Das darf ruhig am Anfang auch groß werden. Das wird automatisch über diesen Weg und über diesen Filter, nenne ich das immer, diesen sozusagen, dass ich spüre, ob ich etwas gerne mache, wird das Thema zu deinem und schärft sich das. Und so kam ich dann auch auf dieses Thema Ideen groß machen. Das hieß am Anfang nämlich ganz anders. Das war am Anfang Empowerment. Ich möchte Potenziale entfalten. Und über diese Gespräche habe ich dann gemerkt, ach so, das ist eigentlich egal, ob das Menschen sind oder ob das Ideen sind. Hauptsache, ich kann mich irgendwie so mit einem Thema beschäftigen, mich da reinschrauben und und das groß machen, das sozusagen zum Strahlen bringen. Mhm. Genau. Das hat mir geholfen, sozusagen diese Kategorien. Das muss jetzt schon Führungskompetenz heißen oder das muss jetzt schon, keine Ahnung, Kommunikationsstärke heißen. Mir hat das geholfen, diese Kategorien abzulegen und erstmal nur in diesem das fühlt sich gut an. Ich kann Leute unterhalten. Das mache ich gerne, egal wo.
Vielleicht muss ich jetzt doch mal so einen politischen Einschub dazu machen. Gerade wenn man auch ältere, aber auch gerade jüngere Leute so auf diese Ziele und zur Orientierung hin coacht, sage ich jetzt mal, oder eine Berufsberatung coacht, Berufsorientierung coacht, schwingt halt immer diese Leistungsdruckgeschichte mit. Mhm. Du musst ja gut drin sein. Ne, wenn du jetzt nicht ein gutes Zeugnis hattest oder gute Noten in bestimmten Fächern, dann traut man sich ja schon gar nicht vorauseilend oder niemand traut einem zu, dass man ja trotzdem Geschichten schreiben könnte oder dass man trotzdem irgendwas machen könnte, wo man mal Mathe braucht, wo man eine blöde Note hatte oder so. Und keiner sagt dann, obwohl wir alle wissen, diese blöde Mathe-Note ist vielleicht, weil man mit dem Lehrer nicht kam oder weil man gerade in der Zeit, keine Ahnung, irgendwie eine doofe Zeit hatte in der Klasse oder was auch immer. Aber dann ist da dieser Stempel drauf und dann ist dieses, ich kann in einem Ziel oder einem Traum und einem Wunsch denken, häufig so überschattet. Von diesem, das darf ich doch gar nicht denken und das gar nicht, oder studieren ist bei mir gar nicht drin oder ich muss studieren, ich darf gar nicht eine Ausbildung machen, weil in meiner Familie ist es halt andersrum. Also es wird so eingeengt, diese durch Faktoren, die mit der Person, mit dem jungen Menschen oft gar nichts zu tun haben. Weil man immer denkt, man müsste sehr gut drin sein. Und das ist vielleicht noch interessanter als dieses Ziel, dass ich sage, ihr müsst nicht super sein in irgendwas, reicht gut genug zu sein und Freude dran zu haben. Weil es ist am Ende, freuen wir uns über jeden, egal wer welchen Beruf macht da draußen. Wir haben ja jeden Tag mit irgendwelchen Leuten zu tun in Geschäften und in den Institutionen und so weiter. Wenn jemand Lust auf seine Arbeit hat und die gerne macht, ist der sowieso die beste Person, das zu machen. Und es stimmt auch nicht, dass man sehr gut sein muss, um weiterzukommen. Wir wissen auch, dass das eine Lüge ist. Das muss man vielleicht auch nochmal den jungen Leuten sagen. Das geht nicht darum, gut zu sein, weil in dieser Welt kommen nicht die Besten weiter, sondern man kommt weiter, wenn man eben gutes Netzwerk hat, gut Kontakt hat und aus anderen Familien kommt und so weiter, egal wie gut
oder
man
Glück
ist.
Also, hat.
Oder Glück hat einfach. Genau. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, gut in etwas zu sein, das nicht falsch verstehen. Aber es ist nicht automatisch, dass nur die Besten weiterkommen. Und wenn man nicht super, super gut wäre und die beste Schauspielerin der Welt wird, heißt das nicht, dass man nicht Schauspielerin werden könnte. Mhm. Das finde ich auch nochmal wichtig, den Druck da rauszunehmen, weil das ist nicht immer in dieser Verwertungslogik zu denken. Du kletterst gerne auf Bäume und es fallen auch allen sofort auch tatsächlich sogar Sachen ein, wo man das verwerten könnte, aber vielleicht willst du es gar nicht verwerten. Vielleicht willst du einfach gerne auf Bäume klettern. Das muss noch gar nicht irgendwie super gut sein oder irgendwas sein. Das ist einfach erstmal ein Gerne. Und wie Juliane sagt, dann weißt du, wie es sich anfühlt und es gibt bestimmt noch ganz viele andere Sachen, die du auch gerne machst.
Ja. Allerdings.
Das gibt's. Diesen Podcast zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Den mache ich wirklich sehr gerne. Das fast Schönste, den Beruf verlernen gehört auch zu den dicken Bs. Richtig?
Ja, genau.
Also Beruf verlernen finde ich jetzt von den Sachen, die ihr gesagt habt, jetzt vor allem, ihr habt, also dass ihr selber seid ja eigentlich sozusagen das Klientel und ich wäre das auch, die jetzt so und so lange, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre einen Beruf gemacht haben oder einen Weg gegangen sind und jetzt an so einem Scheideweg sind oder irgendwie oder sagen so, okay, da muss ich möchte was anders machen, ich muss was anders machen. Aber jetzt entwickelt ihr oder habt gesagt, ihr entwickelt ja auch gerade ein Format für jüngere Leute und da und das finde ich natürlich ganz interessant, dann weil diese Frage so wahnsinnig präsent ist, was für einen Beruf willst du, was willst du werden, was willst du werden so. Und dann hat man irgendwie diese und deswegen werden dann
als
alle
wär das man was nicht die, schon was, ne?
Ja, erstens das. Und außerdem werden dann alle das, was die Eltern auch sind, weil man sich das wirklich vorstellen kann. So ungefähr, also das sind ja überdurchschnittlich viele.
Ja. So, oder ne? Lehrerinnen.
Ja. Also in meiner Familie, ja genau, ja. Genau. In meiner Familie sind auch irgendwie Hälfte der Leute LehrerInnen, aber schon auch deshalb, weil die Eltern das auch waren.
Krass, ja.
So. Genau, und den Beruf zu verlernen und stattdessen wirklich nach Themen zu gehen, finde ich total super oder finde ich einen ganz tollen Ansatz und möchte mal ganz kurz meinen Großvater zitieren, der zu meinem Vater gesagt hat, Junge, es ist egal, was du machst, aber mach was.
Ja.
Damit bin ich auch aufgewachsen Und finde ich total richtig oder finde ich total super. Also dieses, aber trotzdem losgehen. Also ja, nicht irgendwie da stehen bleiben und verharren und dann sagen so, ich kann aber erst losgehen, wenn ich ein Ziel habe, sondern trotzdem losgehen. Und wie macht man das dann mit dem Thema? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand Abitur hat und dann sagt, ich habe aber keine Ahnung, was ich werden will. Wie geht diese Person dann los?
Vielleicht müssen wir einmal nur ganz kurz, wir verlernen vielleicht nicht den Beruf, sondern wir ersetzen das Wort Beruf, das dicke B, ne? Durch, wir suchen eine Kombination von Thema und Tun. Also das, was wir gerne tun, ne, schreiben oder unterhalten oder auf Bäume klettern, mit dem Thema, wie Auto, Adrenalin hatte ich letztens mit Jugendlichen als Thema. Das fand ich sehr schön, weil da sind wir auf wirklich abgefahrene, lustige Kombinationen gekommen, womit man etwas mit Adrenalin zu tun hat.
Und, zum Beispiel?
Ja, es fing an damit, dass der Junge gesagt hat, er möchte Fallschirmspringer werden, weil dann es geht ihm ums Adrenalin. Und dann haben wir dieses Themenfeuerwerk gemacht und haben es einfach mal aufgemacht und gesagt, ja, wer hat denn alles mit Adrenalin zu tun? Und dann ging das los, ne? RettungssanitäterInnen, RennfahrerInnen, aber auch pharmazeutische Hersteller, die, oder ÄrztInnen, die Adrenalin vielleicht irgendwie extrahieren müssen oder die das behandeln müssen, SportlerInnen, ich weiß gar nicht mehr, was da alles drauf, aber auch die Klassiker wie Feuerwehrleute oder andere Berufsgruppen, die damit streifen. Und dann kann man aber gucken, die haben alle damit zu tun. Und wenn ich jetzt aber Fallschirmspringer werde, heißt das auch, mein Gerne-Tun muss aus großer Höhe runterspringen sein. Oder zielsicher landen können oder sehr sportlich. Ne? Ich muss da ja, das braucht ja auch sehr viel Kraft. Vielleicht möchte ich mich aber lieber schnell bewegen oder vielleicht möchte ich lieber kann ich sehr gut unter Zeitdruck sehr schnell
im Labor stehen oder sowas
etwas ganz Wichtiges, anderes, ne? Etwas ganz Wichtiges machen. Das ist ja auch Adrenalin, wenn ich weiß, das kommt jetzt hier auf jeden Millimeter an, was ich in diese Pipette fülle. Genau, und dass man dann sozusagen so ein bisschen für sich sich löst quasi von dem Gedanken, es muss da draußen schon im Katalog aufgeschrieben einen Beruf dafür geben, so wie Schauspielerin, sondern es gibt da draußen ganz viele Menschen, die tun etwas mit ihrem Gerne-Tun in einem Feld, wo sie mit Themen, mit denen sie sich gerne beschäftigen, so wie es jemanden gibt, der sich bei der Deutschen Bank als mit Kunst beschäftigt und die Archive verwaltet oder das Filmarchiv verwaltet. Und da muss jemand vielleicht sehr sorgfältig sein und sehr genau irgendwie gucken und vielleicht auch gut katalogisieren können. Entschuldigung. Dass wir nach diesen Kombinationen suchen. Und die findet man, und das finde ich, hast du so schön gesagt, indem man sich auf den Weg macht. Ne? Indem man eben nicht wartet, dass irgendjemand das schon mal aufgeschrieben hat und dir das irgendwo hinstellt, sondern indem du die Welt erlebst, indem du dich ein bisschen auch selbst sozusagen in die Situationen begibst und an die Orte begibst, wo so etwas passiert. Weil dann kannst du erleben und spüren, hey, hier finde ich es gut. Oder, ach nee, die Feuerwehrleute, habe ich gedacht, haben total viel mit Adrenalin zu tun, aber die warten die ganze Zeit. Da würde ich wahnsinnig werden, wenn ich diesen Job gemacht habe, weil ich gerne Menschenleben rette. Da muss ich vielleicht wirklich eher Notarzt oder Notärztin werden oder ich muss in den Rettungsdienst oder an eine andere Stelle, wo das mehr gefordert wird. Und dieses sich auf den Weg machen, das ist auch dieses vierte Prinzip der Serendipität, ne? dass man sagt, während du dich auf den Weg machst und Dinge erlebst, entdeckst du neue Themen, entdeckst du Facetten von deinem Thema, entdeckst du, ob du das wirklich gerne tust oder ob das in deinem Kopf ist. Ich sag immer, das Wichtigste ist, raus aus dem Kopf und rein ins echte Leben zu gehen, ne? Weil du sonst nie weißt, wie fühlt es sich an, wenn ich auf der Wache warte. Oder wie fühlt es sich an, wenn ich dann wirklich vor jemandem stehe und ihn beraten muss in dieser Situation? Oder wie fühlt es sich an, wenn ich vor einer Klasse stehe als Lehrerin, ne? Oder als Schauspielerin? Wie ist es dann, wenn ich diesen Text lernen muss oder wenn ich jeden Tag Probe habe? Und dass man sich in das eigene Erleben bringt. Das ist, dass man losgeht und einfach anfängt, sich das auszuprobieren im kleinsten möglichen Raum. Also das kann auch ein Gespräch sein, ne? Oder ein sich angucken. Ich gucke mir das mal an.
Kann genau, ich. Und wie man da den ersten Faden aufnimmt. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal so der Punkt, wie komme ich dann dahin, einfach rauszugehen? Man kann ja nicht einfach so random irgendwo, hallo, ich bin auf der Suche. So ein bisschen, ne? Also das ist sozusagen eine Struktur, die wir uns überlegt haben. Aber um einen Eindruck zu machen, herauszufinden, was man gerne macht, man findet nicht heraus, was man gerne macht. Also der große Unterschied, dass man nicht von dem Tun ausgeht, was tue ich gerne, das ist der größte Denkfehler aus unserer methodischen Perspektive heraus, sondern dass man eben inhaltlich versucht herauszufinden, was man mag. Und da kann man tatsächlich mal überlegen, Mensch, wenn ich mir den ganzen Tag irgendwelche YouTube-Videos angucke oder TikToks angucke. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich drauf komme. Aber dass man da so, hat das eher was mit Kochen zu tun oder eher was mit Basketball zu tun oder eher was mit Fahrrädern zu tun oder eher was mit Politik zu tun oder eher was mit Klima oder mit Schönheit oder mit was auch immer. Also da stecken die Themen drin. Zum Beispiel, dass man sich selbst beobachtet, was mache ich gerne? Oder wenn ich mich unterhalte, worüber rede ich denn gerne? Oder wenn ich irgendwie ein Plakat sehe oder eine Veranstaltung sehe, in welche Richtung geht das inhaltlich? Ist das eher etwas, was... Das ist einem sehr selbstverständlich. Man denkt, alle finden das doch super. Aber dass man da sozusagen nochmal versucht, bei älteren Leuten würden wir sagen, wir arbeiten biografisch. Bei jungen Leuten würde ich sagen, beobachte dich einfach mal. Wo zieht es dich hin? Was für Themen findest du interessant? Und man darf sich für alles interessieren. Man darf sich für Astrophysik interessieren. Man darf sich für Bäume interessieren. Man darf sich für Schminke interessieren. Man darf sich... Nichts ist zu banal oder zu hoch gestochen, als dass man sich nicht dafür interessieren könnte. Und das wäre dann ein Thema. Mhm. Und ausgehend von so einem Thema, und es ist im Prinzip egal, welches man nimmt, Hauptsache, man mag das gerade. Ja, also irgendwas, was man irgendwie, was einem gutes Gefühl gibt, wo man denkt so, super. Und nicht denkt, oh, damit kann man doch kein Geld verdienen oder das ist irgendwie nicht cool genug. Oder einfach, wenn man denkt, ich mag das Thema, dann mag ich das halt. Und dann zu überlegen, wer hat denn mit diesem, welche Leute im Generellen und später dann auch im Konkreten, kenne ich vielleicht sogar auch, wer hat denn mit Schminke zu tun, mit Make-up? So, und dann überlegt man halt, ich kann ja mal mit jemandem sprechen, die irgendwie in der Drogerie Nagellack verkauft oder die, keine Ahnung. Man fängt da an, wo man jemanden kennt vielleicht. Und dann kommt man vielleicht dahin und dann wird es vielleicht auch in irgendeine andere Richtung gehen. Also, ne, das könnte man auch so als Themenfeuerwerk sich denken. Aber dann hat man etwas, oder wie Juliane das gerade gesagt hat, dann hat man sozusagen einen ersten Faden aufgenommen, mit dem man losgehen kann und zu den Leuten sagen kann, du, ich interessiere mich für Menschen, die mit Make-up zu tun haben oder mit Adrenalin oder mit Autos oder whatever. Kannst du mir sagen, wie das ist? Wie bist du dazu gekommen, du hast damit zu tun? Wie ist das bei dir passiert? Macht das Spaß? Was ist blöd? Was für Arbeitszeiten hast du? Also wirklich die Sachen fragen und vor Ort gucken, okay, was für Schichten hat die? Wie sieht es aus, wenn die arbeiten? Und dann vielleicht, den kennst du noch, der auch mit Make-up zu tun hat. Dann gibt es dann noch den Großhändler oder dann gibt es dann noch den Designer und dann gibt es noch keine Ahnung. Dann hangelt man sich sozusagen weiter. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man sich in so einer Recherchetechnik weiterhangeln kann. Und eben vor Ort mit echten Menschen redet und nicht Webseiten googelt und irgendwelche Berufsbilder googelt, die mit der echten Welt relativ wenig zu tun haben. Und dann kommt man auf Ideen, das ist das, was Juliane gerade sagte. Und dann kommt man auf die Idee, Mensch, es ist gar nicht Make-up, es ist irgendwie, keine Ahnung, Mode.
Farben
oder was auch immer. Ne? Also es könnte was ganz anderes sein. Aber das merkt man dann erst nach 2-3 Gesprächen. Und wenn man wirklich rausgegangen ist und wirklich in die echte Lebenswelt rausgeht, und das probiert man dann halt so ein bisschen aus. Aber da hat man so einen kleinen, man ist da nicht so ganz verloren, weil man hat als Anker quasi diesen Inhalt, dieses Thema, oder diese Sportart oder was auch immer man halt gerade gut findet. Und man denkt noch nicht, okay, ich will diesen Job machen. Sondern ich will einfach mal gucken, was gibt's denn eigentlich um diesen Job herum, was ich noch nicht sehe. Was ich noch nicht erleben konnte, weil ich einfach noch nicht in der Situation war. Und das ist ein schöner Start, ja.
Ja, möchte ich mal kurz provokativ fragen, ist das also ein Weg für mutige Leute? Was machen die Schüchternen?
Das ist sehr schön, dass du das fragst. Denn diese Frage- oder Recherchetechnik, die wir nutzen, die wurde von einem, ne, und ich zitiere wieder jemand anderes, der das sich ausgedacht hat, Daniel Porot heißt der, ein Schweizer ist das, der das auch in den 80er Jahren schon entwickelt hat, diese Recherchetechnik. Und er hat die entwickelt für schüchterne Menschen. Also er hat sie abgeguckt von Menschen, die das halt, so entstehen ja auch die Jobs. Der eine labert mit dem und dann schnackt man nochmal mit dem und dann ergibt sich was und so entstehen ja wirklich, in Wirklichkeit ja auch in der Arbeitswelt entstehen ja die Jobs über Kontakte. Und das hat er sich abgeguckt und in eine Methode umgewandelt und die nutzen wir. Das ist tatsächlich so wie so eine kleine empirische Befragung. Und ich sage jetzt mal, ich bin ja kein Fan davon, aber so, wenn man hier an eine deutsche Schule gegangen ist, dann weiß man, dass es da so Rallyes gibt oder so. Da geht man halt rum und soll 5 Fragen irgendwelchen Leuten stellen oder irgendwas herausfinden. Und auf so einem Niveau ist das, sage ich ja. Das ist nicht besonders aufregend, ist auch nicht besonders mutig. Man kann das auch zu zweit oder zu dritt machen und mal zusammen irgendwo hingehen und sich mal angucken, wie jemand halt seine Arbeit macht. Und als nächstes sagt man halt, ach, die Frau sowieso aus der Drogerie hat mir gesagt, ich könnte auch noch mal zu Ihnen gehen. Sie sind hier irgendwie so vom Großhandel. Können wir auch mal kurz sprechen? Ich würde gerne mal wissen, Sie haben auch mit Make-up zu tun. Können wir auch mal sprechen? Also das ist etwas, was eher so eine Technik ist. Und auch da bestehen wir ja eigentlich mal darauf, das muss auch Spaß machen. Also muss man auch Lust drauf haben. Und aber dann gestaltet man sich das so, wie man es gerne macht. Aber rausgehen in die echte Welt ist tatsächlich das, also tatsächlich
unvermeidlich.
Unvermeidlich. So einfach nur auf dem Schreibtisch, auf den Bildschirm zu gucken, wird halt nicht zu so viel neuer Erkenntnis führen. Auch wenn man vielleicht Informationen bekommt, aber die erlebt man dann halt nicht, ne?
Ja. Und vielleicht als Ergänzung auch nochmal da, das fühlt sich an, als bräuchte man dafür Mut, aber eigentlich ist man nur interessiert an den anderen. Und man verwechselt das oft mit, ich muss etwas von mir erzählen und mich selbst darstellen. Dafür bräuchte man Mut. Ne? Weil, und das wollen wir eben genau nicht, sondern eigentlich musst du dich nur für jemand anderen interessieren.
Und ja, jemand hat mal so schön gesagt, du musst eigentlich nur mit Menschen über was reden, was du gerne machst.
Was du gerne machst.
Mit netten Menschen, die du magst, über etwas reden, was du gern hast.
So, ne? Und da glaube ich, dass wir manchmal aus der eigenen Angst heraus, weil wir denken, das braucht Mut. Aber wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, wie fühlt es sich an, wenn uns Leute fragen, hey, wie kam es dazu, dass du diesen Podcast machst und warum machst du den eigentlich so gerne? Dass man dann relativ frei davon erzählt und sich nicht fragt, und nicht sagt, war das aber mutig, dass du mir diese Frage gestellt hast. Wenn jetzt aber zu mir jemand natürlich käme und sagte, ich möchte das auch machen, kann ich mal ein Praktikum bei dir machen, dann würden wir sagen, das ist aber irgendwie so, das will ja was von mir. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Methodik nicht sozusagen vermischt, ne? Sondern dass
und
man
das
ganz
ist der Unterschied
sagt,
zwischen interessant und interessiert.
Genau.
Ne?
Richtig. Also, genau. Ich bin interessiert daran, was da draußen ist und nicht ich versuche irgendwie anderen Leuten zu zeigen, wie interessant ich bin.
Und man muss auch nicht mit Fremden anfangen, ne? Also man fängt auch mit Leuten an, die man kennt. Also die Methode fängt jetzt nicht, steigt oder wird nicht besser, wenn man aufgeregter ist. Also man darf auch unaufgeregt bleiben und erstmal mit den Leuten, die man kennt, sprechen und die sagen dann, guck mal, ich habe hier noch einen Kumpel, der macht das auch und da ist es dann auch einfacher, zu dem zu gehen und so ergibt dann das eine das andere und dann sind das eher sogenannte warme Kontakte, wie wir das nennen, dass es eben nicht so ist, so ich muss aufgeregt irgendwo in irgendein Büro gehen und irgendwelche fremden Menschen ansprechen, das ist nicht die Idee.
Und eigentlich machen Jugendliche das ja die ganze Zeit, ne? Also ich sehe das ja auch hier bei meinem eigenen Kind, natürlich ist das, was ich sage oder das, was in der Schule erzählt wird, die eine Informationsquelle. Aber das wirklich Interessante, das ist ja sozusagen, was erlebe ich denn da draußen und wen treffe ich vielleicht im Fitnessstudio, die sowas machen. Und das sind dann auf einmal ganz andere Informationsquellen, sehr viel validere und Informationen, denen man ganz anders vertraut. Und das macht auch nochmal den Unterschied aus, ne? Also, dass man wirklich an eigentlich genau das tut, was man sonst auch tun würde. Sich mit Freunden auf dem Schulhof darüber unterhalten oder zu sagen, hey, dein Cousin macht doch das, erzähl mal davon so.
Ne? Und das klingt so wenig formal, aber dass man das, also das ist auch einfach, dass ich finde immer, dass junge Leute das auch einfach mal hören dürfen, dass es super ist, wenn sie das so machen, wenn sie sich miteinander unterhalten. Und dass man nicht schon wissen muss, wo es lang geht. Dass man nicht, also sie müssen sich auch nicht jetzt schon für was entscheiden. Und wenn sie jetzt falsch entscheiden, dann kann man es gar nicht mehr ändern, sondern dass sie wirklich so, wie sie sind, so wie sie sich informieren, das sozusagen einfach so weitermachen können mit ein bisschen vielleicht Struktur da drin im Sinne von, okay, ich habe jetzt ein Thema, dass ich vom Thema ausgehe und dass ich ein bisschen vielleicht mit 3, 4, 5 Leuten erstmal spreche, dass ich mir da was vornehme, aber man muss nicht komplett sich ändern oder oder am Schreibtisch sitzen oder Listen schreiben oder ordentliche Bewerbungen schreiben, damit es weitergeht, sondern man kann im echten Leben Informationen suchen, die sind wertvoll, auch wenn sie nicht, keine Ahnung, über eine Institution an dich herangetragen wurden oder in einem Buch standen oder so, sondern weil ich einfach mit jemandem gelabert habe. Das ist eine super Information. Also da auch so eine Leichtigkeit reinzubringen, die im echten Leben ja tatsächlich auch so ist. Warum wollen wir das so formalisieren?
Und das ist wirklich auch untersucht worden von einer Wissenschaftlerin, Driesel Lange heißt sie, die auch wirklich gerade diesen informellen Charakter, dieses, weil die Informationen über ein einfaches, leichtes Gespräch zu mir kommen, kann ich auch insbesondere als Jugendlicher diese Informationen sozusagen mit einer größeren Wertneutralität, sage ich mal, ne? Also mit einer Unbefangenheit auch aufnehmen und dadurch kann ich sie besser einordnen. Ne? Niemand will mir was verkaufen, niemand will mir irgendwie sagen, jetzt musst du das machen, sondern ich bekomme diese Informationen relativ frei von Interessen. Und dadurch, dieses Informelle ist das Entscheidende auch daran, dass die Informationen für mich nützlich sind. Weil dann kann ich die besser einsortieren. Fand ich das jetzt irgendwie, hat mich das jetzt dazu ermutigt, den Weg weiterzugehen und dann weiterzufragen? Oder hat mich das vielleicht eher dazu ermutigt zu sagen, oh, das Thema ist ja völlig fürchterlich oder da arbeiten ja nur Griesgrame. Ich habe ja immer nur irgendwie mit schlecht gelaunten Leuten zu tun, da gehe ich lieber nicht weiter, sondern ich drehe mich um und gehe einen anderen Weg, der sich irgendwie netter anfühlt. Und die hat das wirklich untersucht, dass die Informalität der Gespräche einen entscheidenden Einfluss darauf hat, dass diese Informationen auch dazu führen, dass ich etwas tue und es anders mache und nicht und mich nicht davon
nicht eine Aufgabe erfülle.
So, nicht eine Aufgabe erfülle. Ja, ne?
Ja. Ich möchte jetzt nochmal ein sehr unattraktives Thema ansprechen, und zwar.
Das lieben wir.
Ja, finanzielle Notwendigkeit. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, gut, jetzt bin ich also in einem Beruf oder jetzt bin ich zum Beispiel nach der Schule und meine Eltern sagen, Kind, du musst dich jetzt irgendwo einschreiben, sonst kriegen wir nämlich kein Kindergeld mehr. Oder du musst jetzt eine Ausbildung anfangen, jetzt im so. Oder auch, ich will einen anderen Job suchen oder ich muss so einen anderen Job haben, damit ich überhaupt mich finanzieren kann. Inwieweit kann ich denn dann über das Gerne-Prinzip gehen? Also,
es wird ja nicht besser, wenn man was nicht gerne macht. Das ist ja schon mal die erste Antwort. Also wenn man etwas nicht gerne macht und kein Geld verdient, ist es ja die blödste Kombination. Also, und das ist ja das, was auch häufig auch erlebt wird, ne? Also dass man etwas macht, wenn man denkt, man müsste das jetzt machen, man hat keinen Bock drauf und man verdient kein Geld. Das ist dann, wo man denkt, so, nee, dann mache ich ja nicht die Ausbildung, wo ich 700 Euro im Monat bekomme, sondern mache halt irgendeinen Job, wo ich 2000 Euro im Monat mache, aber dann bleibe ich auch ein Leben lang da hängen. So, ne? Das ist ja genau das, wie Entscheidungen getroffen werden, weil es natürlich um Erwerbsarbeit und nicht nur ums Gerne geht, sozusagen. Aber und auch man vielleicht als junger Mensch noch nicht irgendwie so 10 Jahre im Voraus denkt, sondern eher vielleicht 1, 2 Jahre im Voraus denkt. Also ich glaube, man kann mit allem Geld verdienen, man kann auch mit allem arm bleiben. Und ein wichtiger Punkt an der Stelle, vielleicht auch noch mal kurz auszuholen, ist, glaubt nicht den Erwachsenen. niemand macht sich wirklich diese Gedanken. Ne? Alle denken so, für mich war das super, erst eine Ausbildung, da hatte ich schon mal, konnte ich Geld verdienen und habe dann erst studiert. Und für den anderen ist es halt genau andersrum gewesen. Wir müssen halt sofort studieren oder keine Ahnung was. Also das sind alles immer vielleicht auch gut gemeinte Ratschläge, aber das waren Lösungen für Sachen, die vor 20 Jahren waren und nicht für Menschen in 3 Jahren. Deswegen immer Vorsicht, wenn so Menschen in unserem Alter euch irgendwas sagen. Denkt selber nach. Das finde ich erstmal das Allerwichtigste. Weil wir wissen es ja auch nicht, wie es in Zukunft sein wird. Dieses gerne kannst du aufs Geldverdienen beziehen und man kann es aber auch parallel laufen lassen. Das ist vielleicht nochmal auch für nicht ganz junge Leute, aber für alle, aber auch für die Jungen auch wichtig. Man kann ja auch sagen, ich versuche trotzdem zu studieren und mache da nebenher einen Brotjob, der mir gar keinen Bock bringt, der total anstrengend ist und doof ist, aber der ermöglicht mir halt etwas anderes zu machen, mit dem ich dann irgendwann in mein viel besseres Gerne oder ein viel lieberes Gerne sozusagen mich hinarbeiten kann. Also wir leben ja nicht unterm Stein. Wir wissen ja, die Leute können nicht immer nur alles machen, worauf sie ganz, ganz dolle Lust haben. Manchmal sind anstrengende Sachen dabei, einfach weil man Geld verdienen muss. So, und das kann man sich nicht immer aussuchen, aber tatsächlich gibt es ja auch gerade ziemlich viele Jobs. Das ist ja so eine paradoxe Situation gerade auf dem Arbeitsmarkt. Also kriegst jeden Tag, du kannst in jeder Kneipe arbeiten, du kannst in jedem Krankenhaus arbeiten, die Leute werden gesucht noch und nöcher. Das Problem ist tatsächlich das Geld verdienen. Das können wir bedingt nur sozusagen auch angehen, weil natürlich ist das auch ein politisches Thema. Wir sagen immer, es gibt there's a lot of work but no jobs. Das stimmt nicht mehr ganz, weil da sind sogar ganz viele Jobs, aber there's no money. Aber ne, das Geld ist tatsächlich anders verteilt. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein Verteilungsproblem haben. Wir haben auch ein Vermögensverteilungsproblem, was mit Erwerbsarbeit ja gar nichts mehr zu tun hat. Oder ein Erbschaftsproblem sozusagen in der Gesellschaft, wie Arbeit überhaupt vergütet wird. Das können wir nicht mit einer Methode lösen, aber wir können da eine Achtsamkeit darauf legen. Deswegen sind wir ja eben auch ArbeitsweltaktivistInnen, die das als Kultur und als Idee gerne in die Welt tragen wollen, damit eben auch andere, damit die Idee der Erwerbsarbeit auch mal so betrachtet wird, so wie das ja Gewerkschaften und andere viel größere Player als wir das sind ja schon auch lange machen. Ich würde trotzdem sagen, das Gerne muss immer im Mittelpunkt stehen. Also in dem Moment, wo ich etwas gar nicht mehr gerne mache, und du glaubst nicht, wie viele Leute zu uns kommen, die Jobs machen, die sie krank machen und nicht über Wasser halten finanziell, wo ich denke, was ist daran Job? Das macht dich kaputt und du verdienst kein Geld, das macht ja gar keinen Sinn. Ne, also wenn es schon nicht das Gerne ist, dann sollte man wenigstens einigermaßen zumindest sich damit finanzieren können und immer versuchen, so viel Luft noch zu lassen, dass man noch genug Kapazitäten hat, dieses Gerne weiter zu verfolgen, dieses Thema weiter zu verfolgen, zu spüren, okay, das muss da jetzt nicht nach 15 Jahren super blöder Maloche erst merken, so okay, warum mache ich denn das hier eigentlich alles? So kommen die Leute ja dann mit eben 40 oder so dann zu und sagen, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, dass ich da hängen geblieben bin. Also sich immer nach dem Geld richten, hilft ja auch nicht weiter. Mhm.
Und vielleicht auch dazu nochmal, es geht auch manchmal darum, ne, um diese eigene Klarheit. Wenn ich zum Beispiel dann eine Ausbildung mache, weil ich irgendwie sage, das ist jetzt irgendwie für mich wichtig und ist sozusagen der nächste Schritt, da auch dann nochmal zu spüren, was davon mache ich denn hier gerne, wo geht's mir gut, wo erlebe ich mich vielleicht auch irgendwie als besonders nützlich und da das vielleicht dann auch eher sozusagen für sich zu nutzen, auch so ein freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer man sozusagen machen kann, dass man das dann auch nicht einfach ganz oder gar nicht sozusagen so, ne, ich finde entweder den Traumjob, der alles hat, der hat mein Gerne und ein Thema und und irgendwie hier so Passion, wie man dann sagt, und erfüllt irgendwie so alles. Sind so eierlegende Wollmilchsäue. Diesen einen Traumjob, der verändert sich ganz schnell oder den gibt es vielleicht auch gar nicht. Dass man auch noch mal guckt, in dem, was ich gerade tue, wie kann ich mir das vielleicht auch selber mehr gestalten? Ne? Kann ich vielleicht von dem einen mehr machen? Kann ich mit der Kollegin mehr zusammenarbeiten? Kann ich hier noch mal reinschnuppern in so einen Bereich, da das dann zumindest auch als Feld für sich zu nutzen und sich nicht so sozusagen dem so ausgeliefert zu fühlen, ne? So diesem ganz oder gar nicht. Und auf der anderen Seite den Freiraum zu haben, ich kann immer, weil es nicht ein Bewerbungsstress ist, ich kann immer gleichzeitig in kleinen Dosen sozusagen Gespräche führen, mein Thema verfolgen, an meinem Thema dranbleiben und das sozusagen weitergehen und dadurch mehr in mein Leben holen. Das muss nicht alles sofort in einem Job und der Ausbildung und dem Geld sozusagen da sein, sondern das kann auch in unterschiedlichen Teilen meines Lebens vielleicht erstmal sich entfalten oder da jetzt fehlt mir das Wort, kann ich da sozusagen das erstmal auf unterschiedliche Bereiche aufteilen, so wollte ich das sagen.
Was ich an dem Bild so schön oder an dem so gut finde oder so richtig finde, ist, dass das so viel Bewegung eigentlich eben mit sich bringt, dass man eben nicht sagt, ich werde Feuerwehrmann, Punkt. Mhm. So, sondern dass es ist ja sowohl man selbst verändert sich, als auch der Beruf verändert sich, die Lebensumstände verändern sich, alles verändert sich die ganze Zeit und man selber hat aber so ein, und das ist das eine Ziel und da muss ich hin. Und das so aufzulösen, finde ich so richtig finde ich einen sehr inspirierenden Gedanken. Ebenso wie eigentlich, dass ihr immer wieder so Kategorien so auflöst, die einfach gar nicht hilfreich sind. Und da möchte ich auch noch auf eine weitere Kategorie zu sprechen kommen, unbedingt noch, die ihr auch in dem Kathi, du hast das mal aufgeschrieben, das Gerne-Prinzip, ne? Das gibt es, kann man sich in der Buchhandlung holen. Das Gerne-Prinzip von Kathi Narimann. Kann ich sehr empfehlen. Kann man das auch alles nochmal nachlesen. Genau, und eine weitere Kategorie ist der sinnvolle Job. Weil das ist nämlich etwas, was ich ganz, ganz viel, ich unterrichte ja auch an der Universität und da bin ich auch mit vielen jungen Menschen konfrontiert, die alle sagen, es war halt ganz wichtig, dass ich was Sinnvolles mache, was Sinnvolles. Ich will unbedingt was Sinnvolles. Und das fand ich auch so schön, was ihr über diese Kategorie zu sagen habt.
Ja, bei uns gibt es ja keinen Job mit Sinn. Das ist immer ganz wichtig. Wir glauben nicht an die Idee von Job mit Sinn. Das ist natürlich ein bisschen provozierend auch gemeint ist, wenn wir das so sagen. Aber die große Gefahr ist, dass man das verwechselt. Also Job mit Sinn wird häufig verwechselt. Und das wollen, vielleicht nochmal vorweg, das wollten alle Generationen. Es gab immer eine Generation Leute, die wollten es halt anders machen, was Sinnvolles machen und was Sinnbehaftetes machen und was bewirken wollen. Und ich finde das total richtig. Das will ich ja auch. Ich verstehe auch, was dahinter steckt. Der Witz ist halt nur, das liegt nicht im Job. Der Job an sich ergibt nicht den Sinn. Ich kann als Person einer Tätigkeit, einem Kontext, einem Job einen Sinn verleihen, wenn ich das sinnvoll finde als Mensch. Also jeder Mensch, nicht ich als Kathi bewerte jetzt alle Jobs als sinnvoll oder sinnlos. Ganz im Gegenteil, jeder Mensch kann das nur für sich selber so bewerten. Ich finde das jetzt total sinnvoll, schönes Geschirr zu verkaufen. Da darf mir keiner sagen, oh, das ist aber ein sinnloser Job. Wenn ich finde, ich mache die Welt schöner und das ist irgendwie eine wichtige Sache und es macht mir Freude und es macht anderen Freude, dann ist das sinnvoll genug. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Da muss man an seine eigenen Werte sozusagen gucken, auf seine eigenen Werte gucken und das ist legitim. Andersrum ist es, wenn man sagt, dieser Job ist sinnvoll, ist das häufig eine Verwechslung. Es ist häufig die Verwechslung mit die Welt retten und leider eben auch häufig auch mit Gemeinnützigkeit. Und Gemeinnützigkeit, hört gut zu, ist ein Begriff aus dem Steuerrecht. Es hat ganz wenig damit zu tun, dass etwas tatsächlich der Gemeinheit nützlich ist, weil man kann auch in gemeinnützigen Kontexten super sinnlose Dinge machen, die man selber super sinnlos findet. Und man kann in nicht gemeinnützigen Kontexten super sinnvolle Dinge machen. Also das ist ja immer meine eigene, als Mensch meine eigene Einschätzung. Und dann ist noch gemeinnützig immer konnotiert mit wenig Geld verdienen, weil je sinnvoller ein Job, desto schlechter bezahlt, hat David Graeber mal gesagt, das schöne Buch Bullshit Jobs geschrieben hat, sehr zu empfehlen auch tatsächlich. Das heißt, wir müssen anders über den Sinn nachdenken. Wir müssen über Sinn nachdenken, finde ich etwas wichtig, dass etwas getan wird. Ne? Es darf auch anstrengend sein. Geht das mit meinen Werten einher? Liegt der Sinn darin, dass das nur ein tolles Team ist, mit dem ich vielleicht arbeite? Aber vielleicht ist das System oder das Produkt, was hinten rauskommt, doch etwas, was gegen meine Werte spricht. Und das nagt dann jahrelang an einem. Also da wirklich genauer hinzugucken, wo ist denn die Sinnbehaftung und wie verändere ich mich vielleicht auch im Laufe des Lebens, weil ich Dinge erlebe und meine Werte sich dann nochmal festigen oder verschärfen oder verändern. Da achtsam zu sein, ist ein Appell, nicht in diese Job mit Sinn-Bubble zu gehen, die, glaube ich, sehr vorgefertigt ist und einen leider sehr enttäuscht auch häufig hinterlässt, sondern wirklich in die Wertearbeit immer zu gehen und achtsam zu sein, was gefällt mir, was finde ich wichtig, was finde ich richtig. Und man kann es dann nicht falsch machen. Es gibt, ne, vielleicht ist das nochmal ein schönes Bild, es gibt eigentlich nicht den einen richtigen Weg, den man verfehlen könnte, sondern es gibt nur den Weg, den man selber geht und der nach den eigenen Werten auch der richtige sein kann für einen, für diese Zeit.
Und ich würde da gerne auch nochmal ergänzen, ein schönes Lied, was man sich dazu anhören kann, ist von Bodo Wartke, Das falsche Pferd. Und da beschreibt er so, wie die Welt aussehen würde, wenn alle das tun, was sie gerne machen. Dann würde es nämlich nur noch Fernsehen geben, was wir gerne sehen, weil wir selber das produzieren, was wir gerne sehen möchten. Oder es würde tolle Architektur geben und nicht so Zweckbauten, weil wir das bauen würden, was wir selber gerne bauen würden. Und so ist das, glaube ich, auch mit dem Sinn zu verstehen. Wenn wir alle das in die Welt einbringen, weshalb wir, wofür wir auf der Welt sind, dann geht es uns allen als Gesellschaft gut und dann ist auch sozusagen alles erledigt, was da draußen erledigt werden muss. Und das kann jemanden pflegen sein oder jemanden, oder ich muss dann immer an diese Frederik der Feldmaus-Geschichte denken. Ne? Das kann sein, dass ich Sonnenstrahlen sammle und Geschichten erzähle für die anderen. Und dass wir das nicht bewerten, sondern dass gerade in dem Gerne liegt sozusagen dieses dein Auftrag für die Welt. Du kannst quasi gar nicht anders, als das zu tun, weil dafür bist du da. Und deswegen glaube ich, der Sinn liegt darin, dass du das einbringst, was du in dieser Welt gerne einbringen würdest.
Was ich daran auch, das möchte ich jetzt noch hinzufügen, was, dieses, was das bei mir ausgelöst hat, diese, dass der Sinn ist nicht sozusagen eine Kategorie von außen, also dass das was ist, wo man so landläufig sagt, da machst du ja was Sinnvolles, wenn du für diese die und die NGO arbeitest. Das ist sinnvoll, Prädikat.
Prädikat besonders sinnvoll.
Genau. Dass es das eben nicht ist, sondern dass das aus einer anderen Richtung kommt. Mit diesem Gedanken, den ich auch von euch eigentlich zum ersten Mal so richtig bewusst gehört habe, dass die Arbeitswelt, dass es eben auch um das Politische oder Solidarische geht, zu sagen, es muss ja Arbeit gemacht werden. Es gibt ja ganz viel Arbeit, die muss einfach gemacht werden. Und dass durch dieses, was alles gemacht werden muss, der ganze Sinnbegriff wurde dann in meinem Kopf so viel weiter. Und das fand ich eigentlich so wahnsinnig befreiend, vor allem von diesem, womit ich als Schauspielerin ja wirklich viel zu tun habe, der gesellschaftliche Druck, aus dir ist was geworden, aus dir ist nichts geworden, du hast es geschafft, du hast es nicht geschafft, so. Aber in dem Moment, in dem ich eine Arbeit verrichte, die halt getan werden muss in der Gesellschaft, dann, dann ist halt was aus mir geworden.
Ob das nun gut bezahlt wird oder nicht, ist halt eine Kategorie, die damit gar nichts zu tun hat. Das ist ja, wir haben das ja in der Pandemie, da werden sich ja dann alle ja leider sehr gut dran erinnern, dass diesen Begriff der Systemrelevanz ja gehabt, den ich ja ganz schwierig finde. Aber man sagt so, das ist doch voll sinnvoll, was irgendwie Pflegekräfte machen. Aber warum ist das so schlecht bezahlt? Warum sind die Bedingungen so schlecht? Ne? Also das ist ja eine andere Kategorie. Das ist total sinnvoll, was die machen. Aber da wird ja, ne? Und aber wenn jemand, keine Ahnung, irgendwie ein dicker Manager in irgendeinem, weiß ich nicht was, großen Konzern ist, dann hat jemand das geschafft, weil man irgendwie gut Geld verdient. Das muss man sich eben fragen, was die Kategorie ist, weil nicht immer das belohnt wird, was man selber vielleicht für sinnvoll hält. Und deswegen ist es etwas, was wir in der Arbeitswelt verändern müssen. Das Überlegen, für welchen Wert wird man eigentlich bezahlt? Und diese Sinnfrage, die muss sich jeder für sich selber tatsächlich stellen, weil wenn wir, ich glaube daran, wenn immer mehr Menschen Es gibt dieses schöne Buch, Im Grunde gut. Ich glaube, niemand möchte wirklich an was Doofen beteiligt sein. Und ich sage immer, es ist mit der Arbeit gestalten wir die Welt. Und wenn ich jetzt etwas, weiß ich nicht, ich kaufe bei einem großen Online-Händler ein und habe dann schlechtes Gewissen, weil das vielleicht gegen meine Werte verstößt, dann sage ich immer, na gut, dann kauf halt mal bei diesem großen Online-Händler ein. Konsum ist wichtig, aber ist sozusagen nur ein kleiner Hebel. Aber wenn du einen Job suchst und Management bei einem großen Online-Händler angeboten bekommst, dann würde ich sagen, dann befragt man dein Gewissen, ob du denn wirklich deine ganze Arbeitskraft dafür zur Verfügung stellen willst, für etwas, was du ja eigentlich verachtest oder was mit deinen Werten nicht einhergeht. Mhm. Also da sozusagen immer sich mal wieder diese Sinnfrage zu stellen, und die kann überall, und man kann mit allem auch was Sinnvolles betreiben und sich nicht selber davon bewerten lassen, habe ich gute Noten bekommen oder kriege ich ein gutes Gehalt, dann bin ich gut, sondern dass man das aus sich selbst heraus selber bewerten kann, das finde ich richtig, das finde ich wichtig, und wir kämpfen dafür, dass das sozusagen dann auch, wenn es vielleicht auch wirklich was ist, was der Gemeinschaft nützt, auch besser bezahlt würde als etwas, was der Gemeinschaft schadet, mal so zu nennen, ja.
Ich habe ich hab gerade mit Blick auf die Uhr gedacht, ja, jetzt kommen wir müssen wir uns so schön langsam dann dem Richtung Ende bewegen. Ich würde aber total gerne sozusagen noch nach euren Erfahrungsberichten so kurz gefasst fragen. Also, weil es kommt ja, das kommt ja irgendwie so lockerflockig daher und sagt so, also so ein bisschen, mach doch das, was du gerne machst. Passt schon. Und dann kriegt man natürlich auch wahrscheinlich viel Gegenwind, der pragmatische Gegenwind. Aber was sind denn eure, was könnt ihr dem denn entgegenhalten? Oder was sind denn die oder gibt es Erfahrungsberichte jetzt inzwischen? Ihr macht es ja auch schon eine Weile. Wo ihr sagen könnt, nee, aber wir wissen inzwischen, funktioniert aber auch.
Also vielleicht ganz kurz, es gibt eine kleine Bibliothek an Geschichten aus dem Fliperium auf unserer Website. Und da finden sich ganz viele kleine Erfahrungsberichte, die auch die Vielfalt nochmal deutlich machen. Ne? Wann hat es jemand geschafft? Ist ja nicht, wenn er dann in kürzester Zeit einen Traumjob gefunden hat, haben wir jetzt schon verstanden, sondern wenn er sozusagen oder sie selbstwirksam ihre Arbeitswelt gestaltet. Das kann auch mal was sein, sich zum Beispiel dann erstmal nochmal was anderes zu lernen oder was Neues zu lernen oder festzustellen, eigentlich war mein Job gar nicht so blöd. Ich habe da zwei, drei Stellschrauben geändert und jetzt mache ich mehr davon und bin in einer anderen Umgebung und jetzt geht's mir richtig gut und ich mache meinen Job wieder richtig gerne, so ein Jobcrafting. Und da gibt's ganz viele Geschichten aus dem Fliperium, so Erfahrungsberichte, die auch sozusagen nochmal deutlich machen, was waren immer so die Einzelnen, ne? Jeder hatte so seine eigenen kleine Hürde und was sind dann sozusagen die eigenen kleinen, das eigene Gelingen daran. Ne? Der eine hat dann zum Beispiel einen Job gefunden, der dann noch gar nicht ausgeschrieben war, weil er einen anderen Job nicht bekommen hat. Und hat dann haben sie aber gesagt, Mensch, du, wir finden dich irgendwie spannend und interessant, uns ist was anderes eingefallen, schau doch mal hier, den gibt's noch gar nicht da draußen. Ne? Mhm. Und so passieren einfach Dinge und von diesen schönen Zufällen, diesen Serendipity-Momenten, davon gibt's ganz viele Geschichten. Und vielleicht auch nochmal, wir versuchen ja auch jeden Tag, das gerne mehr in unserem Arbeitsalltag unterzubringen. Und das heißt eben auch zum Beispiel darauf zu achten, mit wem arbeiten wir zusammen. Ne? Mhm. Mit Menschen, ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit Menschen, die ihren Job gerne machen. Dann ist mir das immer fast egal, was die eigentlich machen. Ich merke das aber immer, dass ich viel lieber mit Menschen arbeite, die ihren Job gerne machen. Und ich achte da zum Beispiel drauf, ne? Welche Aufträge nehme ich an? Oder wie gestalten wir in unserem kleinen Team auch die Zusammenarbeit? Und das ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir müssen uns da auch an unsere eigene Nase packen und auch nochmal drauf gucken, Weil uns passiert das dann auch, dass man irgendwie nochmal drüber nachdenkt, ja, und ach, und hier haben wir da vielleicht uns, keine Ahnung, das hat irgendwie länger gedauert, als wir gewollt haben, oder wir haben uns da doch irgendwie zu spät dran gesetzt, dass wir dann eben auch zum Beispiel nicht nur den Blick auf das richten, was jetzt nicht gelungen ist, das passiert uns schnell genug, sondern eben dann auch wieder auf das Gelingende zu schauen und zu sagen, hey, wie können wir uns, unseren Arbeitswelt so gestalten, dass wir sie gerne machen? Und das ist manchmal auch Arbeit. Mhm. jeden Tag, immer wieder. Auf und nicht Fall. Nur, das passiert dann nicht einfach so. Das setzt ein bisschen, das finde ich, setzt Mut voraus und die Haltung zu sagen, so, das mache ich jetzt mal nicht. Weil das würde mir nicht gut tun oder das, glaube ich, tut uns jetzt nicht gut. Und das ist dann so der Moment, wo ich dann auch merke, das ist schon auch eine Konsequenz, die ein bisschen Mut und Haltung erfordert. Und die können alle, und diese Selbstwirksamkeit sozusagen, diesen Mut, den kriegt jeder mit, oder die bei uns in den Kursen war. Mhm.
Ja, ich würde auch nochmal einen anderen Aspekt nochmal rausholen. Also ich glaube, dass, also wir haben erstens, niemand geht aus unseren, noch nicht mal Infoveranstaltungen, behaupte ich, ohne rot zu werden raus, ohne dass sich was verändert in der Haltung, wie man mit der Arbeitswelt umgeht. Ich glaube, das funktioniert bei den Menschen, wie du das ja auch selber beschrieben hast, Momo, ne? Dass man selber plötzlich denkt, ach stimmt, ich brauche ja gar kein Ziel, ich brauche was anderes oder das sind ja Werte oder was ist das eigentlich mit dieser Sinnbehaftung oder ich gehe nicht vom Tun aus, sondern vom Thema. Also ich glaube, da wissen wir, dass das wirkt, da kriegen wir einfach wirklich Wäschekörbe voll Rückmeldungen auch was die Kurse angeht vor allen Dingen. Niemand geht hier raus, ohne dass sich wirklich was verändert hat. Und es ist wirklich komplett anders als jede, ich schreibe Bewerbungen und muss mich irgendwie anpassen und Vorstellungsgespräche führen und so weiter. Also das wissen wir, das evaluieren wir auch im Sinne von, dass die uns zurückschreiben. Und wir haben inzwischen eine Community auch von mehreren hundert Leuten, die eben über die Jahre, wir machen das jetzt fast 10 Jahre ja schon, vielleicht das nochmal am Rande, wir wissen von ganz vielen, wo die sind. Wir sind in Kontakt oder die sind untereinander in Kontakt. Und dann melden die sich nochmal und sagen, ach, seit Jahren treffen wir uns einmal im Monat. Ich so, what, das wusste ich gar nicht. So, ne? Also das ist tatsächlich, und die kommen auch alle, also unsere, das ist das Zweite, unsere Abfrage wäre nicht, bist du in einem Job gelandet, sondern gestaltest du deinen Job selber, dein Berufsleben? Mhm. Und das ist manchmal auch eben, hast du gekündigt. Manche gehen halt raus und kündigen erstmal. Deswegen ist diese Kategorie, klappt das dann mit der Jobsuche nicht unsere Kategorie, aber für viele schon auch. Also das darf aber jeder für sich selbst entscheiden. Für manche ist es auch erstmal vielleicht eine Entscheidung, anders zu treffen. Und als Letztes noch, der Witz ist ja, es ist ja gar nicht so ungewöhnlich, um das jetzt nochmal vielleicht aufzulösen. Natürlich ist das ungewöhnlich, dass wir das als Methode anbieten und in die Welt bringen, aber eigentlich ist es das, was den ganzen Tag passiert in der Arbeitswelt. Das ist der sogenannte verdeckte Arbeitsmarkt. Der passiert, das ist nämlich 2/3 aller Jobs, die man so sieht, werden genau so vergeben an Leute, die den gerne machen, die über ein Thema, weil sie sich interessieren, weil sie zur richtigen Zeit mit der richtigen Person gesprochen haben. Und dann nimmt man halt sozusagen den Job, der gerade vor der Nase liegt und der sozusagen als Zufall wahrgenommen wird. Aber eigentlich ist es gar nicht so, also die Wahrscheinlichkeit, dass es so klappt, viel größer, weil in der Wirklichkeit ist das so. Die wenigsten Jobs passieren, indem jemand eine Bewerbung geschrieben hat und dann einen Job gekriegt hat und dann nach 50 Jahren bleibt. Das passiert ja eigentlich gar nicht.
Ja.
So einfach ist die Welt ja nicht. Und deswegen behaupten wir immer noch, das funktioniert.
Gut.
Gut. Haben wir das auch geklärt?
Gut, haben wir das auch geklärt. Ich bin sehr zufrieden. Nein, es gäbe natürlich noch ganz, ganz viel, mit euch weiterzureden. Ich weiß, dass du zum Beispiel oder dass ihr beide auch ganz viel noch zu erzählen habt über den Arbeitsmarkt, wie er denn nun tatsächlich ist oder wie er übrigens nicht ist und was wir da alles für komische Vorstellungen haben. Oder man kann natürlich auch noch viel weiter einsteigen in bei euren Workshops, in was sind denn noch die Methoden, die man zur Verfügung hat und so weiter und so weiter. Das heißt, ich könnte jetzt noch 2 Stunden mit euch weiterreden.
Ja, das können wir auch gerne machen. Und wer weiter mit uns reden will, kann, findet uns ja auch. Also wir sind
genau,
ja,
und
genau dafür ja auch. Da auch. Ne?
Ja, aber jetzt möchte ich euch erstmal bedanken. Möchte ich mich erstmal bedanken bei euch für dieses schöne Gespräch.
Ja, danke an
und für
dich.
Diesen vielen Informationen und hoffentlich die viele Inspiration, die jetzt auch mit dieser Podcast-Folge rausgeht in die Welt. damit die Leute im Sinne meines Großvaters mutig losgehen.
Genau.
Hauptsache, was machen.
Hauptsache, genau. Sie machen was. Hauptsache, schön, sie bringen sich ein und gestalten diese Welt.
Ne? Ja, genau. Vielen Dank für dein Interesse und für das Interesse von allen, die das jetzt hier hören. Genau, wir machen das ja gerade, also wir machen das ziemlich lange schon. Wir haben gerade ein Projekt aktuell, 2025, wo wir das für Jugendliche auch tatsächlich nochmal so ein bisschen angepasst haben, also weiterentwickelt haben. Genau, was wir ganz lange nicht gemacht hatten, weil es einfach eine finanzielle Frage ist, von Jugendlichen Geld zu nehmen. Davon, wir sind eine Firma, das ist echt schwierig. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und haben jetzt dafür auch eine tolle Förderung bekommen. ESF Plus Förderung, also auch eine unabhängige Förderung oder so okayes Geld, sage ich jetzt mal. Ne? Das muss man ja auch mal gucken, von wem lässt man sich fördern. Und es macht total Spaß, eben nochmal so in diese, weil alle, die zu uns kommen, sagen halt so am Ende, die halt so erwachsen sagen, hätte ich das mal mit 17 gewusst. Dann hätte ich vielleicht gleich einen anderen Weg irgendwie eingeschlagen. Und deswegen kommt gern vorbei, wir erzählen gerne mehr. Wir
sind erreichbar. Und wo geht ihr da hin? Mit dem Fördergeld? Das heißt, könnt ihr jetzt oder geht ihr in Schulen oder wo trefft ihr?
Na, wir haben entwickelt, wir haben sozusagen unser Programm als Grundlage genommen und haben nochmal geforscht und mit den ganzen Akteuren hier im Bezirk, in Berlin-Neukölln findet es statt, haben wir herausgefunden, was es tatsächlich braucht. Und das ist ein bisschen das, was Juliane auch vorhin gesagt hatte mit der Forschung auch, dass zum Beispiel diese informellen Gespräche viel interessanter sind, als wenn jemand sagt, so, jetzt machen wir Berufsorientierung. So, und solche Sachen sozusagen haben wir versucht zu nehmen und in unsere Methode, in eine neue Methode, in ein neues Format zu packen. Und jetzt hoffen wir, dass es am Ende des Jahres weitergeht, dass wir erstmal in Berlin-Neukölln mit Jugendlichen tatsächlich arbeiten. Genau, das machen wir dann wahrscheinlich eher über die Jugendberufshilfe und über eben, Berlin ist halt so eine spezielle Situation gerade, dass für die 11. Klassen nochmal so Pflichtschuljahre eingeführt wurden. Aber genau, im Prinzip sind das Jugendliche, die gelten ja eigentlich von 15 bis 27 als Jugendliche vor dem Sozialgesetzbuch. Aber es sind so alle Menschen, die nach der Schule halt irgendwie ein bisschen schauen, vielleicht das anders angehen wollen. Wer sich interessiert, kann sich gerne erstmal melden. Ich hoffe, dass das weiter wächst und gedeiht. Das ist auf jeden Fall ein Herzensthema.
Ja, sehr schön. Also dann gehen wir doch damit vielleicht raus. Ihr seid alle da draußen herzlich eingeladen, euch weiter damit zu beschäftigen, was ihr gerne tut. Und, ja. und natürlich auch mit dem Gerne-Prinzip. Vielen Dank.
Danke
an euch zwei.
Dankeschön. Und dann quatschen wir ein andermal so ohne Mikro weiter.
Danke dir, meine Liebe.
Tschüss.
Tschüss.